Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Hallo, herzlich willkommen. Ich bin's, Sibylle Salewski. Ich stelle mir ja manchmal vor, wie das wohl sein mag. Bei Eis, im Schnee, während des monatelangen Winters in der Antarktis zu forschen. Da müssen die Forschenden ja nicht nur mit den extremen Bedingungen der Natur klarkommen, sie leben auch auf kleinstem Raum zusammen und müssen alle irgendwie miteinander klarkommen. Deshalb ist es umso faszinierender, dass es einen engen Austausch gab während des Kalten Krieges zwischen sowjetischen und US-amerikanischen Wissenschaftlern in der Antarktis.
In der Antarktis begegneten sich die konkurrierenden Supermächte der nördlichen und einige Staaten der südlichen Hemisphäre in dem Versuch, die riesigen Land- und vor allem Eismassen gewinnbringend zu erschließen. Allein 25 US-Amerikaner und 27 Sowjets lernten so bis in die frühen 80er Jahre das Leben und Arbeiten der anderen kennen. Für die individuellen Wissenschaftler war der Austausch ein Abenteuer und eine nie dagewesene Chance, andere Gemeinschaften kennenzulernen. Wenn so etwas möglich war in einem Teil der Welt, dann stellt dieser Zustand letzten Endes ja auch die Grenzen an anderen Orten in Frage.
Aber wenn das nur so einfach wäre, in Wirklichkeit hatte dieser wissenschaftliche Austausch, der zwischen den US-amerikanischen und den sowjetischen Forschenden, nämlich ziemlich viele Aspekte und war auch keineswegs unpolitisch. Und das ist das, worum es in dem Vortrag gleich geht. Wir haben diesmal ein bisschen einen anderen Vortrag, als wir ihn sonst haben für euch. Es ist nämlich die Vorstellung eines Promotionsprojekts. Und zwar des Promotionsprojekts von Elias Angele. Der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen. Sein Vortrag hat den Titel »Durch den eisigen Vorhang. Wissenschaftleraustausch in der Antarktis von 1956 bis 1983«. Diesen Vortrag hat er gehalten am 27. Januar 2025 im Rahmen des Kolloquiums Osteuropäische Geschichte an der Universität Bremen.
Ja, danke, dass ich heute hier vorstellen darf. Ich fange direkt an mit so einem kleinen anekdotischen Einstieg. Am 18. Oktober 1958 erschien in der US-amerikanischen Wochenzeitung Saturday Evening Post ein Artikel mit dieser Schlagzeile: Ich habe mit den Russen in der Antarktis gelebt. Den LeserInnen wurde angepriesen, hier die Geschichte des ersten Amerikaners zu lesen, der mit Kollegen von der anderen Seite des Eisernen Vorhangs zusammen gelebt und gearbeitet hatte. Der Meteorologe Gordon Cartwright war tatsächlich der Erste, der die sowjetischen Antarktisstation zu Gesicht bekam. Mit nur rudimentären Sprachkenntnissen und noch weniger Wissen über die Sowjetunion im Gepäck hatte er weitestgehend abgeschottet von der Außenwelt rund anderthalb Jahre im Eis verbracht. Der Artikel erschien in einer Zeit, in der sich die globale wissenschaftliche und militärische Konkurrenz eigentlich weiter verschärft hatte, ausgelöst durch den Start des ersten sowjetischen Satelliten beispielsweise und den sogenannten Sputnik-Schock in den USA. Anstatt dass die Zeichen so sehr auf Kooperation standen. Cartwrights Schilderungen nahmen sich hingegen betont versöhnlich aus. Nicht die Blockkonfrontation, obwohl das natürlich irgendwie das Sensationelle auch des Artikels ausmachte, sondern das Kennenlernen anderer unpolitischer Menschen, zu dem sich Cartwright selbst stilisierte, war ihm ein Anliegen. Neben allerlei Beschreibungen des Stations- und Forschungsalltages wurde so der amerikanischen Öffentlichkeit das Bild ganz normaler Menschen geboten und die Utopie der friedlichen Koexistenz schien in der Antarktis bereits Wirklichkeit geworden zu sein. Entsprechend fiel dann auch die Moral des Artikels aus. Es tue gut zu erkennen, dass die Russen noch nicht aus der Menschheit ausgeschlossen wurden und dass ihnen selbst die Menschlichkeit auch noch erhalten geblieben sei. Letzten Endes seien es ja die Gemeinsamkeiten, die überwögen, wie zum Beispiel der hohe Stellenwert der Familie, eine Kultur des Optimismus und der Hang zu großen Projekten. Wenn nur die sogenannten Wolken des politischen Konflikts beiseite geschoben werden könnten, dann würden die beiden Völker in Harmonie miteinander leben. Der Austausch Cartwrights und seines sowjetischen Counterparts Wladimir Rastorgujew, von dem im Übrigen im Artikel kein einziges Mal die Rede war, war der Start eines Programms, das über mehrere Jahrzehnte fortgesetzt wurde und das die Antarktis zu einer, wie ich finde, wirklich einzigartigen Kontaktzone machte. Allein 25 US-Amerikaner und 27 Sowjets lernten so bis in die frühen 80er Jahre das Leben und Arbeiten der anderen kennen. Aber nicht nur die Supermächte tauschten Wissenschaftler aus. Über die Jahre überwinterten auf sowjetischen Stationen auch Kollegen aus Argentinien und Großbritannien sowie den sozialistischen Brüderländern CSSR, DDR, Polen, Kuba und sogar der Mongolei. Und das schließt die Kurzbesuche zahlreicher anderer in den Sommersaisonen, also kürzeren Zeiträumen, noch gar nicht mit ein in dieser Zählung. Die Erkenntnis, dass wir es beim wissenschaftlichen Austausch in der Antarktis mit dem vielleicht längsten und intensivsten seiner Art in der Geschichte des Kalten Krieges zu tun haben, das hat mich wirklich besonders fasziniert so am Anfang dieses Projekts. Wie konnte sowas funktionieren, wo doch allgemein das Bild vorherrscht, im Kalten Krieg hätte es nur ein verbissenes Gegeneinander anstatt ein herzliches Miteinander gegeben. Im Folgenden will ich darum den Blick auf ein paar dieser Wissenschaftler richten und damit im Grunde das nachholen, was Gordon Cartwright in seiner Darstellung explizit unterließ. Eine kritische Einordnung des Austauschs in seinen politischen und kulturellen Kontext sowie eine Bewertung seiner Auswirkungen. Denn genauso wie beim Programm selbst handelt es sich bei seinem Schauplatz auch um einen besonderen Fall. In der Antarktis begegneten sich die konkurrierenden Supermächte der nördlichen und einige Staaten der südlichen Hemisphäre in dem Versuch, die riesigen Land- und vor allem Eismassen gewinnbringend zu erschließen. Also nur ganz kurz zur Erinnerung, um was für eine Größenordnung es sich hier eigentlich handelt. Ja, die Antarktis ist etwa so groß wie die Vereinigten Staaten und Mexiko zusammengenommen. Sie ist der höchste, kälteste, hellste und im Übrigen auch der trockenste Kontinent der Welt. Das Letztere mag vielleicht erstaunen, denn die Antarktis ist größtenteils mit einer bis zu 2 Kilometer dicken Schicht von Eis überzogen. Also angenommen, alles dieses Eis würde schmelzen, der Meeresspiegel würde um rund 60 Meter ansteigen weltweit. Es geht hier also um eine Region von wirklich gigantischen Proportionen und bis Mitte der 1950er Jahre gab es eine nur sehr, sehr grobe Vorstellung von der Region selbst und ihrer Funktion in unserem Erdsystem. Dieser Umstand hatte allerdings 7 Staaten jetzt nicht daran gehindert, mehr oder weniger große Teile der Antarktis für sich zu beanspruchen. Die meisten von Ihnen werden diesen Wettlauf zum Südpol von 1911, 1912 kennen zwischen Amundsen und Scott, wo dann Scott bei der Rückkehr mit einem Teil seiner Mitstreiter ja auch tragisch verstarb. Also auf Grundlage genau solcher Expeditionen und in manchen Fällen auch die geografische Nähe führten zu offiziellen Claims, die vor allem auf der antarktischen Halbinsel dann auch zu entsprechenden Konflikten führten, weil im Bereich der antarktischen Halbinsel überlappen 3 Claims, nämlich die Chiles, Argentiniens und Großbritanniens, die mehr oder weniger das gleiche Gebiet für sich beanspruchen. Sowohl die USA als auch die UdSSR haben sich immer vorbehalten, noch zu claimen und keinen anderen Claim anerkannt. Also mit der Situation hat man es erstmal auf der politischen Ebene da zu tun. Es liegt darum nahe, dass Cartwright und seine Nachfolger die sowjetischen Stationen nicht nur aus dem Grund besuchten, um durch das gegenseitige Kennenlernen jetzt irgendwie Vorurteile abzubauen und Wetterdaten auszutauschen. Denn dafür war die Antarktisforschung wirklich zu kostspielig, als dass es nicht auch andere Orte gegeben hätte, an denen solche Begegnungen nicht prinzipiell möglich gewesen wären. Vielmehr erhofften sich manche der Beteiligten nicht nur Vorteile in der Erschließung der Antarktis, sondern eben auch in der globalen Systemkonkurrenz. Meine übergeordnete Fragestellung für die Dissertation lautet daher, welches spezifische Verhältnis zwischen Kooperation und Konkurrenz wurde in der Antarktis geschaffen und welchen Anteil hatten sowjetische Akteurinnen nun genau daran? Also in meiner Arbeit versuche ich zu ergründen, welchen Beitrag die Sowjetunion zur Entstehung einer antarktischen Wissensordnung leistete und welche Art des Austauschs dadurch eben möglich wurde. Sie fragt nach den Institutionen und Praktiken, die die Zusammenarbeit in der Antarktis in Gang setzten und von ihr geprägt wurden, und sie untersucht eben das Wissen, das dabei entstehen und zirkulieren konnte. Dabei ist auch zu klären, inwiefern sich dann das wachsende Wissen, also über den Verlauf betrachtet, über die Region und allgemeinere politische und gesellschaftliche Veränderungen auf den Wandel des Austauschs in der Antarktis auswirkte. Die Geschichte der Kooperation in der Antarktis ist bislang ohne die Rolle der Sowjetunion geschrieben worden. Und auch in anderen Aspekten ist sie noch nicht über ihr Anfangsstadium hinausgekommen. Und das, obwohl die UdSSR dem Umfang der Expedition nach die zweitgrößte Akteurin in der Region nach den USA darstellte. Die wenigen Arbeiten, die es gibt, die kreisen vor allem um den Antarktisvertrag von 1959, der nach wie vor den Status der Antarktis regelt und auf den ich später nochmal kurz zurückkommen werde. In den frühen Artikeln klingt noch ganz der neorealistische Stil der 80er Jahre durch, wonach sich die Sowjetunion gegenüber ihren Widersachern durchsetzen und einen Platz in der Antarktis erkämpfen musste. Und die Unterzeichnung des Antarktisvertrags, der der Sowjetunion diesen Platz eben sicherte und ein Mitspracherecht bei allen zukünftigen Entscheidungen gab, wird hier als das wichtigste Ziel der frühen Expedition und als größter diplomatischer Sieg beschrieben. Die Autoren konnten allerdings damals aufgrund der Quellenlage noch nichts über die Hinführung und auch nichts über die dahinterliegenden Motive aussagen. Rip Bulkley hat sich ebenfalls auf die Frühphase konzentriert und besonders seine akribische Analyse der russischen Expedition des frühen 19. Jahrhunderts trägt einiges dazu bei, den Entdeckermythos, den sogenannten, zu dekonstruieren, der in Russland bis heute propagiert und auch in Schulen nach wie vor unterrichtet wird. Also diesem Mythos zufolge haben zwei Schiffe im Auftrag Zars Alexanders I. eben als erste antarktisches Festland gesichtet und damit entdeckt. Die wenigen neueren russischsprachigen Publikationen beschränken sich meines Wissens entweder auf die Nacherzählung dieser sogenannten Entdeckung oder es handelt sich um Überblickswerke von ehemaligen oder immer noch aktiven Antarktisforschern, die am Petersburger Arktischen und Antarktischen Forschungsinstitut tätig waren und sind. Vor kurzem haben dann noch mehrere Historiker des ebenfalls in St. Petersburg angesiedelten Polarmuseums zudem eine ausführliche Chronik des Instituts vorgelegt, die sich allerdings größtenteils dann auf den arktischen Teil der Forschung konzentriert. Die Historiografie ab der Jahrtausendwende war dann stark geprägt vom idealistischen Blick auf eine vermeintlich staatenlose Antarktis, die rein zum Wohle der Menschheit erforscht wurde. Also in diesen 2000er Jahren und in den frühen 10er Jahren erschien eine Reihe von Beiträgen, die sich euphorisch über die Internationalisierung der Antarktis zeigen und diese als wichtigen Schritt zur Entstehung einer friedlichen Weltgesellschaft deklarieren. Welchen konkreten Nutzen sich die jeweiligen Regierungen beispielsweise von diesem Vertrag versprachen und welche Rolle die Wissenschaft dafür einnahm, bleibt da unbeleuchtet. So äußerte sich Klaus Geestfer im einzigen deutschsprachigen Artikel über dieses Thema mit folgendem Fazit. Im Kontrast erscheint die internationalisierte staatsfreie Antarktis als Beleg für die potenzielle Einsichtsfähigkeit der Weltgemeinschaft in ihre globale Verantwortung. Der Kontinent der Kälte war dank der weltumspannenden Zusammenarbeit der Polarforschung ein Kontinent ohne kalten Krieg. Zitat Ende. Also erst allmählich setzen sich kritischere Stimmen durch, die so eine Art Synthese aus dem staatszentrierten Ansatz und dem Blick auf andere sozusagen weichere Faktoren versuchen. Also sie zeigen sehr deutlich, dass die Antarktis mitnichten von der Konfrontation und der Konkurrenz im Rest der Welt isoliert war. Vor allem die geopolitischen Ambitionen Großbritanniens und der Commonwealth-Staaten, aber eben auch Chiles und Argentiniens, sie erinnern sich an die überlappenden Claims, die wurden mehrfach analysiert mit dem Ergebnis, dass Wissenschaft nur so lange ihren zentralen Status in der Antarktispolitik einnehmen konnte, solange sie staatliche Strategien ermöglichte und rechtfertigte. Die Wissenschaft wurde somit zum Grundbaustein von Environmental Authority, wie das Adrian Hawkins in diesem Buch hier genannt hat, mit Blick auf die eben Konfliktsituation auf der antarktischen Halbinsel. Mittlerweile wird dann auch vermehrt die Frage nach beispielsweise kolonialen Praktiken in Zusammenhang mit der Antarktis gestellt und diskutiert, ob der Begriff denn geeignet sei für die Geschichte einer Region, in der es keine einheimische Bevölkerung gibt und deren Ressourcen ja noch immer weitestgehend unerschlossen geblieben sind. Also zusammengefasst will ich einerseits die sowjetischen Aktivitäten über einen größeren Zeitraum in den Blick nehmen, und andererseits durch die Betrachtung mehrerer Ebenen nicht in ein Entweder-Oder verfallen, also dass in der Antarktis nur Wettbewerb oder nur Harmonie sieht. Durch eine Analyse des Austauschs kann eine Dimension sichtbar gemacht werden, die eben zwischen diesen beiden Ansprüchen liegt und die eigentümliche Verwobenheit der modernen Staatenwelt ja ausmacht. Und wenn heute von grenzüberschreitendem Austausch die Rede ist, wird meist der Begriff des Transnationalen verwendet. In der englischsprachigen Osteuropaforschung erschienen allein in den letzten 2 Jahren 68 Titel, in denen transnationale Geschichte in irgendeiner Form behandelt wird. Die Themen sind dann entsprechend breit gefächert, ne? Also Erinnerungskultur, Migration, Kapital, Medizin, Kunst, Literatur, Staatsentwicklung. In all dem versuchen die AutorInnen, die Bewegungen und Kräfte zu analysieren, die Nationalgrenzen überschreiten, wie das der Historiker Akira Irie 2004 mal in so einer Art Minimaldefinition versucht hat, festzuschreiben. Warum aber braucht es dieses Konzept, wo doch das Internationale sowohl als Kampfbegriff der ArbeiterInnenbewegung als auch als Demarkation einer zwischenstaatlichen Sphäre ja deutlich etablierter ist, meinetwegen, und eine längere Begriffsgeschichte auch hat? Also ich würde ganz kurz noch darauf eingehen, weil eben transnational so häufig mittlerweile verwendet wird, es mir wichtig erscheint, das einmal zu klären, was ich damit eigentlich genau verbinde. Also Transnationalismus verbreitet sich vor allem so in den 90er Jahren Und im Zusammenhang mit der Globalisierung besagte Akira Irie beispielsweise, arbeitete zur Geschichte internationaler Organisationen, wie zum Beispiel der UNO, die sich im 20. Jahrhundert in seiner Perspektive zu eigenständigen Akteuren entwickelt hätten, die für die transnationalen Bedürfnisse der Global Community einstünden und so mehr wären als nur die Summe der in ihnen vertretenen Nationalstaaten. Mit dieser Perspektive verband sich die Vorstellung, dass in Zukunft das Nationale für gesellschaftliche Belange eine immer geringere Rolle spielen würde. Das veranlasste ihn 2007 sogar dann dazu, den Transnational Turn auszurufen, nachdem schlicht alle Gegenstände historischer Analyse immer auch in ihren grenzüberschreitenden Dimensionen begriffen werden müssten. Aber zwei Unschärfen des Begriffs wurden eigentlich immer deutlicher, was einerseits die Größenordnung und andererseits dann die Wirkrichtung der Untersuchungsgegenstände betrifft. So erstens, auf welcher räumlichen Ebene soll der Begriff nun wirklich ansetzen? Oder jetzt mal anders gefragt, was grenzt eigentlich transnationale Geschichte noch zur Globalgeschichte ab, die ja in einem ähnlichen Zeitraum auch entstanden und immer populärer geworden ist? Und zweitens, ist er als Instrument jetzt besser geeignet, Globalisierung von unten zu betrachten und eben die Bewegungen von AkteurInnen trotz gesetzter Grenzen anzusehen? Oder ist es sinnvoller, politische und ökonomische Eliten zu analysieren und damit eher Praktiken der Grenzziehung und ihre konstanten Neubestimmungen in den Blick zu nehmen? Die Forschungen in dem Bereich gehen in beide Richtungen. Für viele liegt die Antwort eben darin, transnationale Geschichte nicht als Erschließung eines weiteren Feldes oder die Etablierung einer neuen Subdisziplin aufzufassen, sondern vielmehr als neue Perspektive auf eine auf allen diesen Ebenen verflochtenen Welt aufzufassen. Der Transnational Turn, großes Wort, würde damit nicht unbedingt vielleicht zur methodologischen Kehrtwende in die Geschichtswissenschaften, sondern eher zu so einer Art Blickwende, durch die eben historische Zusammenhänge in weiteren Facetten sichtbar werden. Wenn man jetzt die Antarktis durch diese Brille betrachtet, dann muss man hier eigentlich von dem transnationalen Kontinent schlechthin sprechen. Es gab und es gibt wiederholt Versuche der Grenzziehung und Unterteilung, durch die Claims beispielsweise, den Antarktisvertrag, der diese Situation neu regelt, und weitere Konventionen. Und es gab und gibt auch immer wieder Bewegungen über diese Grenzen ja hinweg, so wie Cartwrights Aufenthalt auf einer sowjetischen Station. Wenn so etwas möglich war in einem Teil der Welt, dann stellt dieser Zustand letzten Endes ja auch die Grenzen an anderen Orten in Frage. Aber auch durch diesen normativen Gehalt des Begriffs Transnationalismus ergeben sich Probleme. Also teilte die Mehrheit der TransnationalistInnen die Erwartungen des niedergehenden Nationalstaats, haben sich angesichts der politischen Entwicklung jetzt der letzten Jahre immer mehr von diesem Standpunkt verabschieden müssen. Trotz aller berechtigten Kritik am ausschließlichen Fokus vieler HistorikerInnen auf den Staat, ist dessen Präsenz in und Einfluss auf transnationale Phänomene ja unmöglich zu ignorieren. Ebenso offenkundig ist die Konsolidierung des Nationalstaats in den letzten Jahrzehnten trotz oder sogar wegen zunehmender transnationaler Verflechtungen. Darum wurde zuletzt genau dieser Fokus auf das Spannungsverhältnis zwischen staatlichen und nichtstaatlichen AkteurInnen, die Position des Staates selbst und diese relative Formbarkeit seiner Grenzen zur Stärke des transnationalen Ansatzes in der Geschichte erkoren. Ja, von Irie selbst dann auch vor 3 Jahren war die letzte Publikation dazu. Ja, für die Wissenschaftsgeschichte hat beispielsweise John Kriegel diesen Impuls, diesen neuen Impuls aufgenommen und ebenfalls das Verhältnis von Wissensträgern und Staat bzw. Wissenszirkulation und die Regulierung dieser Zirkulation in den Vordergrund gestellt. Die Wissenschaftswelt ist eben nicht nur geprägt vom freien internationalen Austausch von Ideen und von einer Forschung, deren Ergebnisse allen zur Verfügung stehen, sondern sie ist genauso eingeschränkt, umkämpft und porös wie andere Bereiche grenzüberschreitenden Austauschs eben auch. Und dieser Programmatik versuche ich mit meinem Projekt zu folgen und die politischen, kulturellen und epistemologischen Ebenen der Antarktisforschung miteinander in Beziehung zu setzen. So, und zu guter Letzt muss für den Kalten Krieg, in dem sich diese Geschichte vor allem abspielt, ja die spezifische Blockkonfrontation auch berücksichtigt werden. Michael David Fox hat dazu mal bemerkt, dass dieser Austausch eigentlich viel besser nicht transnational, sondern transsystemisch gedacht werden sollte. Zumal es sich ja bei der Sowjetunion erstens nicht um so einen Nationalstaat im klassischen Sinne jetzt handelt und zweitens die Bedingungen für Austausch auf den jeweiligen Seiten des Eisernen Vorhangs ja nicht dieselben waren. Aber damit spricht er im Grunde genau die epistemischen Grenzen an, die es zu untersuchen gilt und die auch immer wieder in den letzten Jahren untersucht wurden, beispielsweise im Bereich Kernphysik, Informatik oder medizinische Forschung, also mit Bezug auf die Sowjetunion. Der Fall Antarktis lohnt sich aus meiner Sicht jetzt aus mehreren Gründen. Dort lassen sich die Erschließung und Internationalisierung von neuen staatsfernen Räumen analysieren und damit Prozesse beschreiben, die sowjetische Akteure von Anfang an mitgestalteten. Was passiert, wenn sowjetische Expeditionen das Land verlassen und konkurrierende Ansprüche auf noch unerschlossenes Territorium erheben? Das lässt sich für die Polarregionen fragen, aber auch für die Ozeane und natürlich den Weltraum. Der Weltraum ist ja mit Abstand am besten von diesen Räumen auch untersucht worden. Aber es gibt eine sehr besondere Periodisierung. Sie kennen das vom Space Race mit höchster Geheimhaltung zu dann der symbolträchtigen Kooperation der 70er Jahre. Und diese Periodisierung ist schlicht auf die anderen Räume so nicht übertragbar. Andrew Jenks zum Beispiel hat zuletzt noch den Blick auf diesen Handshake in Outer Space, also zwischen Soyuz und Apollo, diese beiden Weltraumsenden, die da im Weltraum aneinander gedockt sind, untersucht. Aber auch in seiner Monographie ist noch ganz dieser Geist der frühen Transnationalistinnen lesbar, wenn er argumentiert, dass die Zusammenarbeit im Weltraum zur Entwicklung einer globalen Identität beigetragen hätte, jenseits des Nationalbewusstseins. Ganz allgemein war der Fall Antarktis Vorläufer und Inspiration für die deutlich spätere Weltraumkooperation. Aber welche Mechanismen sich jetzt da wie übertrugen, das ist einfach noch nicht erforscht worden. Ja, und bei diesem Thema bietet sich eine Vielzahl von Quellen und möglichen Archiven an, was stellenweise recht überfordernd war, vor allem, weil ja dann auch die Situation mit Pandemie und Krieg einiges deutlich komplizierter gemacht hat und mein ursprünglicher Plan, eben viel in russischen Archiven zu arbeiten, so nicht mehr möglich war. Ich konnte noch einige Bestände aus dem Ergani und aus dem Garf sichten, aber für jetzt die Archive, das ökonomische Archiv und das Archiv der Akademie der Wissenschaften, das Material wird nicht mehr zu bekommen sein für dieses Projekt. Ja, und ich versuche also über andere Überlieferungen da den Zugang zu erhalten, was natürlich einerseits das Problem macht, dass die Innensicht sowjetischer Antarktisforschung meistens nur gefiltert wiedergegeben werden kann. Aber andererseits wird transnationaler Austausch ja auch dann erst richtig begreifbar, wenn der Blick eben auch auf die anderen Beteiligten gerichtet wird. Und man guckt, wo kommt was an. Also ich war dann eben nicht in Russland mehr, sondern bin in die USA gefahren, war da in den National Archives, wo die Bestände der National Science Foundation, also der großen Wissenschaftsorganisation in den USA, zu finden sind und habe mir da in der Wissenschaftsakademie die Bestände angeguckt. In Deutschland gibt es natürlich vor allem zur DDR-Forschung dann viel zu holen im Bundesarchiv, aber auch das Alfred-Wegener-Institut hat da sehr spannende Materialien. Ja, und in Großbritannien war es möglich, über die National Archives da so einen Zugriff auf die diplomatische Ebene sehr detailliert zu bekommen. Und die größte Überlieferung publizierter Quellen ist meines Erachtens in Cambridge in dem dortigen Polarforschungsinstitut zu finden. Die haben schon sehr früh angefangen, sehr intensiv zu sammeln. Und also dieses Scott Polar Research Institute ist eine wahre Goldgrube, was die publizierten Quellen angeht. Die Arbeit selber gliedert sich dann grob in drei Teile. Der erste Teil widmet sich der Frage nach der Verrechtlichung der Antarktis und damit der Schaffung eben dieses Ermöglichungsraums, der diese eigentümliche Art der Kooperation zuließ und dessen Internationalisierung tatsächlich nicht global gedacht war, nicht als Beispiel für den Rest der Welt und die sich auch nur sehr langsam, sehr schrittweise und gegen viele Widerstände durchsetzte. Teil 2 begibt sich dann von der konzeptuellen und diplomatischen Ebene auf die der Praxis vor Ort, allen voran dann eben den transsystemischen Austausch von Wissenschaftlern, auf den ich dann heute noch ein bisschen näher eingehen werde. Aber auch innerhalb der sozialistischen Welt gab es ja diese intensive Kooperation und da ist vor allem die Zusammenarbeit mit der DDR und Polen wahrscheinlich die ertragreichste gewesen. Und durch diese Gegenüberstellung lässt sich beantworten, inwiefern die gleichen Vorzeichen der Antarktisforschung ja doch zu einem recht anderen und unterschiedlichen Kooperationsmodus führten. Und im letzten Teil soll es dann um die Ergebnisse dieser Wissenszirkulation gehen und die Frage beantwortet werden, inwiefern diese Wissenschaftskooperation die Produktion neuen Wissens über die Antarktis und ihre Rolle im Erdsystem beeinflusste. Also war wissenschaftlicher Austausch nun wirklich notwendiger Bestandteil der Forschung oder war die Antarktis nur ein weiteres Feld, in dem sich die technische Überlegenheit der USA gegenüber einer ressourcenintensiven und ineffizienten Planwissenschaft, sogenannten, manifestierte? Ja, und damit zurück zu Gordon Cartwright und zur Ausgangslage für den Austausch in der Antarktis. Zwar waren sowjetische Schiffe auch schon zu Stalins Zeiten in antarktischen Gewässern auf Walfang, aber die Ausrüstung einer eigenen Expedition erfolgte tatsächlich nie. Als dann Anfang der 50er Jahre der Vorschlag von angloamerikanischer Seite gemacht wurde, ein sogenanntes internationales geophysikalisches Jahr zu organisieren, da sollte eine besonders hohe Sonnenaktivität untersucht werden, da blockte die sowjetische Seite noch ab. Und erst unter Chruschtschow war es dann möglich, diese internationale Isolation aufzuheben und trotz großer Verspätung ein ambitioniertes Programm auf die Beine zu stellen, darunter eben der spektakuläre Sputnik-Flug. Das geophysikalische Jahr ist in der Historiografie überschattet von diesem Ereignis, obwohl das auch die systematische Erforschung der Antarktis eingeleitet hatte. Also, und das finde ich bemerkenswert, dieses bis dato präzedenzlose Projekt internationalen Wissensaustauschs konnte also sowohl die Epoche der Weltraumkonkurrenz als auch die Antarktis-Kooperation auslösen. Aber selbst in der Kooperation lässt sich handfestes Konkurrenzdenken ja ausmachen. Die Erkenntnisse über das Erdsystem spielten eine enorme Rolle für das Militär und dessen immer komplexere Waffensysteme. Der Leiter des sowjetischen Programms, Wladimir Belousov, betonte, ich zitiere, dank des Austauschsystems ist die UdSSR eine der größten Besitzerinnen von planetarischen geophysikalischen Daten geworden, was uns hilft, Einfluss auf andere Länder auszuüben. Zitat Ende. Wissenschaftliche Kooperation und freier Datenaustausch lagen also im jeweiligen Staatsinteresse aller und auf amerikanischer Seite war man sich des Prestiges, das mit dem erhöhten Einsatz für diesen Austausch einherging, sehr wohl bewusst. Da die USA das technisch mit Abstand ambitionierteste Programm in der Antarktis verfolgte, waren meteorologische Dienste essentiell und schlicht lebenswichtig für die zahlreichen Gruppen, die sich in der Antarktis fortbewegten. Darum schlugen sie die Einrichtung einer antarktischen Wetterzentrale vor, die in der Station mit Namen Little America die Wetterdaten aller anderen Stationen sammeln und auswerten würde. Gleichzeitig sollten ausländische Wissenschaftler die Gelegenheit bekommen, in dieser Wetterzentrale zu forschen, wodurch sich die amerikanische Seite das Prestige sichern konnte, Vorreiterin internationaler Wissenschaftskooperation zu sein und gleichzeitig von der vielseitigen Kompetenz anderer zu profitieren. In dieser Hinsicht war der Blick besonders auf die Sowjetunion gerichtet. Ja, durch die Aufnahme eines sowjetischen Meteorologen war es möglich, eine Gegenleistung zu fordern und so mehr über sowjetische Technik für kalte Regionen zu erfahren, in der diese den Amerikanern führend schien. Außerdem konnte man so grundlegend laufend über die sowjetischen Antarktisaktivitäten informiert bleiben. Also dieser Gordon Cartwright war eben nicht nur als Meteorologe auf dieser Station, sondern auch als Beobachter, der regelmäßig Bericht erstattete. Er war zu dem Zeitpunkt bereits Ende 40, geschieden, fest etabliert im staatlichen amerikanischen meteorologischen Dienst und es war zu erwarten, dass er loyal und gewissenhaft Bericht erstatten würde. Das wissenschaftliche Interesse war in der Tat nebensächlich bei seiner Arbeit. Sein Projekt zur Erforschung von Wolkenbildung in der Ostantarktis hat er sich genauso wenig ausgedacht wie diesen Austausch selbst. Und erst Jahrzehnte später hat er in einem Oral History Interview dann beschrieben, dass er die von ihm erhobenen Daten gar nicht mehr selbst ausgewertet hat. Er hat sie direkt der US Navy und der CIA überlassen, die ihn im Übrigen auch ausführlich nach seiner Rückkehr dann befragte. Also von einem wissenschaftlichen Austausch kann hier im eigentlichen Sinne ja gar nicht gesprochen werden. Während die Meteorologen in der amerikanischen Wetterzentrale tatsächlich zusammen forschten und publizierten, waren die Besucher der sowjetischen Station zwar mit Datenerhebung beschäftigt, aber deren Aufgabe war vielmehr die Beobachtung und die technische Analyse. Ich habe jetzt mal ein Beispielfoto mitgebracht von dem Nachfolger Cartwrights, auch ein Meteorologe, der wahnsinnig viel fotografiert hat. Diesen gesamten Bestand gibt es. Und der Großteil der Fotos ist Maschinerie. Schweres Gerät. Wie bewegen sich die Sowjets fort in der Antarktis? Wie erschließen sie sich? Wie sind sie ausgestattet? Und dergleichen mehr. Deswegen also auch hier das Bild von diesen massiven Pistenbullis, die da so auf so eine Art Panzerketten sich da durch den antarktischen Schnee graben, mehr oder weniger. Also diese Seite der Beobachtung, der Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten und so weiter, war natürlich nicht in diesem Artikel der Saturday Evening Post sichtbar. Vielmehr erscheint Cartwright hier als der gesetzte Durchschnittsamerikaner, der sich davon überzeugt, dass auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs eben auch nur Menschen wohnen. Aber selbst bei der Darstellung dieser Seite musste einiges geglättet werden. In der Tat war nämlich der Artikel von Cartwright gar nicht geschrieben worden, sondern von einem Redakteur dieser Zeitung, von Beverly Smith. Der hatte nämlich Cartwright nach seiner Rückkehr ein Tonbandgerät gegeben und ihn darum gebeten, einfach seine Erfahrungen da mal so einzusprechen. Und diese Transkripte gibt es. Und da zeigen sich dann auch deutlich mehr Zwischentöne und vor allem auch Verwirrungen, als der Artikel dann seinem Publikum so glauben machen wollte. Sowohl Cartwrights Versuche, vor seinen sowjetischen Kollegen die rassistischen Zustände in den USA zu rechtfertigen, oder eben auch die detaillierte Beschreibung von zahlreichen Trinkgelagen bis zur Bewusstlosigkeit, die im Übrigen auch den Besuch eines amerikanischen Marineschiffs auf der sowjetischen Station in ein chaotisches Durcheinander verkommen ließen, passen ja nur sehr schwer in ein Bild, das von US-Repräsentanten so erwartet wurde. Cartwrights Nachfolger zum Beispiel notierte auch regelmäßig in seinem Tagebuch die hitzigen politischen Diskussionen, die befeuert vom Alkohol in immer sinnlosere Wortgefechte ausarteten. Sein Fazit: Wir müssen unsere Gespräche aufs Wetter beschränken, alles andere bringt uns nicht weiter. Und dazu kam ja das ständige Misstrauen auf beiden Seiten über geheimdienstliche Aktivitäten. Die amerikanischen Wissenschaftler hatten Angst, dass die Sowjets, die Englisch konnten und besonders nett waren, auf sie angesetzt waren. Und die sowjetische Seite konnte sich wiederum nicht vorstellen, dass ihre Gäste mit den Geheimdiensten nicht in Verbindung standen. Nur mit welchem war da noch die große Frage? Also als der dritte Austauschwissenschaftler Gilbert Duard an Bord des Schiffs auf dem Weg in die Antarktis dann Dokumente von der laufenden Konferenz zum Antarktisvertrag als Gastgeschenk vorlegte, um die Gastgeber so gewissermaßen über den Stand der Verhandlungen zu informieren, war das Erstaunen und die Aufregung natürlich sehr groß. Also wie kam er jetzt an diese Dokumente? Warum hat er gewartet, bis das Schiff ablegt, um auf offener See Dokumente von geheimen diplomatischen Verhandlungen vorzulegen? Das hat natürlich total irritiert. Die Organisatoren des Austauschs waren sich natürlich dieses besonderen Status der Gastwissenschaftler bewusst und waren besonders vorsichtig im Umgang mit ihnen. Als der sowjetische Physiker Leonid Kuperow auf der amerikanischen Inlandsstation Bird aufgrund extremer Bauchschmerzen arbeitsunfähig und eine Behandlung vor Ort zu riskant geworden war, entschied sich die Leitung der US-Expedition aufgrund der unabsehbaren längerfristigen Folgen eines solchen Zwischenfalls Kuperow zu evakuieren. Man muss sich das aber so vorstellen, das war im April, da geht die Sonne schon langsam unter in der Antarktis, das Wetter wird immer schlechter und die meisten Flugzeuge waren zu dem Zeitpunkt schon abgezogen von der Antarktis. Also mussten also zwei Maschinen von Rhode Island bis ins Innere der Westantarktis fliegen, Kuperow da rausholen und nach Neuseeland bringen, um ihn an die sowjetische Botschaft zu übergeben. Das hat auch funktioniert, aber nur zum Vergleich. Wirklich fast genau zeitgleich, also 4 Wochen versetzt, ging es dem Stationsarzt auf einer sowjetischen Station auch schlecht. Er hatte auch Bauchschmerzen und sein Blinddarm war entzündet. Aber was passiert, wenn der Arzt selbst krank ist? Er muss sich selbst behandeln. Und tatsächlich hat er dann auch eine, nicht erschrecken, man sieht nicht so viel, den Blinddarm sich einfach selbst rausgeschnitten. Ja. Also diese Operation verlief tatsächlich erfolgreich, ja, weil zu dem Zeitpunkt nicht mehr geflogen werden konnte. Die benachbarten ausländischen Stationen konnten ihn nicht evakuieren, weil sie keine Flugzeuge mehr zur Verfügung hatten. Und dann ist man da. Also das alles ereignet sich 1961, dem Jahr, in dem der Antarktis-Vertrag in Kraft trat. Er goss das während dieses geophysikalischen Jahres getroffene Gentleman's Agreement, nationale Claims ineffektiv zu lassen und freien wissenschaftlichen Austausch zu praktizieren, in ein internationales Vertragswerk. Von nun an verpflichteten sich die Vertragsparteien, kooperativ zu arbeiten und kontinuierliche Wissenschaft zum Einstiegskriterium für neue Mitglieder zu machen. Vor allem aber wurde die Antarktis zur nicht militarisierten Zone erklärt und die Frage nach einem zukünftigen Ressourcenabbau wurde im Übrigen völlig ignoriert, ja, bei diesen Verhandlungen. Da die Expeditionen bislang eigentlich nur von gigantischen Eismassen berichtet hatten und die Geologen nur sehr wenig offenen Fels zur Untersuchung gefunden hatten, schien es also die beste Lösung zu sein, die bisher praktizierte Kooperation eben aufrechtzuerhalten. Innerhalb der sowjetischen Akademie der Wissenschaften war man sich dennoch sicher, dass sich die Antarktisforschung weiter rentieren würde. Vor allem, so betonte der damalige Leiter oder Präsident Alexander Nesmianow, sollte man auf keinen Fall denselben Fehler machen wie seinerzeit mit Alaska und nutzlos geglaubtes Land der Gegenseite überlassen. So war seine Argumentation gegenüber dem ZK. Schließlich sei man in der Antarktis, wie er das bezeichnete, in einen offenen Wettbewerb mit den USA getreten und Die Kolleginnen im Zentralkomitee sollten sich jetzt auch keine Sorgen machen, denn die Austauschwissenschaftler würden mit den von ihm etwas ominös als geschlossen bezeichneten Programm gar nicht in Kontakt kommen. Ja, da würde man sicher gehen, dass das nicht passieren würde. Der wissenschaftliche Austausch verlagerte sich in der Folge also regelmäßig auf die jeweils vielversprechendsten Gebiete und aktuellsten Neuerungen. Aber es ist in dem Zusammenhang schon auch nochmal wichtig, heute finde ich, zu betonen, dass die Antarktis heutzutage ja vor allem für so klima- und umweltbezogene Themen bekannt ist, also meinetwegen die Entdeckung des Ozonlochs über der Antarktis, die Forschung zur Klimageschichte, die Antarktis als Thermometer für den aktuellen Klimawandel. Aber der Großteil der Forschungen und damit eben auch dieses Austauschprogramms waren lange von zwei ganz anderen Themen dominiert oder zumindest nur mittelbar damit zusammenhängenden Themen, nämlich die Suche nach Ressourcen und die Erforschung geophysikalischer Prozesse. Die Sowjetunion erweiterte über die Jahre kontinuierlich ihr Stationsnetzwerk über den gesamten Kontinent. Sie waren dann irgendwann tatsächlich das Land mit den meisten Stationen in der Antarktis. Und sie verteilten diese Stationen eben auch über jeden Claim, den es in der Antarktis gab. Vor allem das geologische Programm wurde stark ausgebaut und das hat natürlich das Interesse der amerikanischen Kollegen geweckt. Aber auch da zur Verdeutlichung, mit welcher Geschwindigkeit das so voranging. In den 70er Jahren waren in etwa 5% der Antarktis in dieser Hinsicht gut untersucht. Und auch also zur effektiven Ausbeutung waren die technischen Mittel ja noch lange nicht ausgereift genug. Trotz alledem, die Ölpreisschocks der 70er Jahre steigerten das Interesse enorm an den antarktischen Ressourcen. Als dann auch noch ein amerikanisches Forschungsschiff im Kontinentalschelf, also vor der Station McMurdo, Eis fand, war natürlich Interesse und Aufregung groß, dass im Meeresboden unter diesem riesigen Eisschild, das im Übrigen fast so groß ist wie Frankreich, weitere Vorkommen zu finden wären. Dafür mussten allerdings Wege gefunden werden, durch dieses mehrere hundert Meter dicke Eis zu bohren. Und bereits Cartwright hatte mit großer Anerkennung von den sowjetischen Glaziologen gesprochen, die er für die fähigsten Wissenschaftler der gesamten Expedition hielt. Ab diesem Zeitpunkt bemühte sich die amerikanische Seite also um den Wissenstransfer mit der sowjetischen Glaziologie der Eisforschung. Vor allem Igor Soltikow wurde in der Folge zu einem regelmäßigen Gast amerikanischer Expedition, da eben nicht nur seine Berechnungen und Fragestellungen von hoher Relevanz waren, sondern auch seine Bohrtechnik, die zwar einfach, aber umso besser anwendbar in diesen rauen Bedingungen der Antarktis waren, was er dann in den 90er Jahren ganz stolz im russischen Fernsehen mal berichtet hat. Zwar stellte sich Soltikow da als Wissenschaftler dar, der eben nur großes Interesse daran hat, die Umwelt zu erforschen, wird in seinen früheren Publikationen schon auch deutlich, wie sehr das Eis eben als Hindernis und nicht als schützenswertes Objekt gesehen wurde. Ja, die allgemeine Masse der Gletscher schien so überwältigend groß, die Bewegung auf ihnen war mühselig und aufgrund der vielen Gletscherspalten schlicht lebensgefährlich. Also Eis war ein Hindernis, vielleicht noch eine Ressource, die es zur Untersuchung galt, um es zu überwinden. Warum Ressource? Also noch in den 80er Jahren gab es Konferenzen zu dem Thema, könne man nicht Eisberge aus Antarktis in trockenere Gegenden der Welt abschleppen, um da zur Bewässerung die zu benutzen. Ja? Also solche Diskussionen wurden da geführt. Und dieser Blick verband Soltikow mit seinen westlichen Kollegen. Und mit diesen Projekten war der glaziologische Austausch eben ein wichtiges Element zur kooperativen Erschließung der Antarktis. Der Wissenstransfer und die gegenseitige logistische Unterstützung wurden in so einem hohen Maß gewährleistet, weil sich die Bedingungen des Austauschs seit seinem Beginn im Grunde nicht gewandelt hatten. Die Forschung in der Antarktis war aufwendig, kostspielig und sie lieferte nicht die Ergebnisse für eine direkte Ausbeutung. Dennoch expandierte die Sowjetunion und verstärkte ihre Aktivitäten in der Antarktis in der Erwartung baldiger Gewinne. Und sie tat das eben auf Grundlage des kooperativen Systems, das für die Region geschaffen worden war. Und der andere, ein zweiter Aspekt, strategisch wichtige, waren eben die Vorteile dieses Standorts. Die Station sehen Sie hier, Inlandstation Vostok. Nachdem sich ursprünglich nämlich die sowjetische Delegation darauf beworben hatte, die Südpolstation aufgrund des Prestiges in erster Linie zu übernehmen, das hatte nicht geklappt. Im Übrigen, weil der sowjetische Vertreter zu spät war wegen Visaschwierigkeiten und die USA dann schneller sein konnten, da ihr Fähnchen quasi auf den Südpol zu setzen, hat man sich kurzerhand darauf verlegt, man nimmt den zweiten Südpol, den es da gibt, nämlich den geomagnetischen Südpol. Der ist an anderer Stelle als der geografische. Und der ist tatsächlich für diese Erdsystemforschung auch viel relevanter und interessanter. Weil von hier lassen sich eine ganze Reihe von Phänomenen untersuchen, wie eben den Einfluss der Sonne auf das Magnetfeld der Erde und kosmische Strahlung im Allgemeinen. Aber dort können sich auch sehr sensibel die Schwingungen der Erde analysieren und überhaupt registrieren lassen. Das betraf dann eben natürliche Erdbeben, aber eben auch künstliche Erdbeben, wie sie ausgelöst werden von Atombombentests beispielsweise. Der einzige Ort, an dem solche Messungen noch möglich waren, waren in Thule, also dieser amerikanischen Militärbasis in Grönland. Und genau mit dieser Station wollten die amerikanischen Geophysiker ja auch dann die Messungen koppeln. Und deswegen hat man da ein Kooperationsprogramm auf die Beine gestellt, durch das amerikanische Physiker dann seit den 60er Jahren kontinuierlich auf der Station vertreten waren. Ja, im Anbetracht der Zeit, diese Hoffnungen auf eine baldige Rohstoffgewinnung gingen trotzdem immer mehr zurück und die Grundlagenforschung überwog nach wie vor. Das Austauschsystem verlief in geregelten Bahnen und die Wissenschaftler wuchsen immer mehr zu einer antarktischen Community zusammen. Also warum kam es zum Ende des Programms? Denn trotz aller politischen Krisen, die der Austausch überstanden hatte, war der Einfluss des Afghanistan-Kriegs dann besonders stark in der Wissenschaftswelt zu spüren. Also denken Sie an Andrei Sacharow zum Beispiel, der ja deswegen auch dann in die Verbannung nach Gorki geschickt wurde. Als ein amerikanisches Institut bei der National Science Foundation 1982 einen weiteren Austausch vorschlug, antwortete der zuständige Koordinator, dass ein solcher Vorschlag ja wohl äußerst unpassend sei angesichts der derzeitigen politischen Lage. 1981 war deswegen der letzte amerikanische Wissenschaftler nach Hause zurückgekehrt und 1983 dann der letzte sowjetische. Und ohnehin hatte sich die antarktische Wissenschaft über die Jahrzehnte stark verändert. Ja, mit besseren Kommunikations- und Transportmethoden war es einfacher, nur saisonale Forschungsgruppen an bestimmte Orte zu bringen und anschließend wieder auszufliegen, anstatt sie überwintern zu lassen. Die Wissenschaft hat sich in ihrer Praxis einfach da verändert auch. Also für beispielsweise die Glaziologen oder die Geologen ist ohnehin eigentlich nur die Sommersaison wirklich interessant. In der Polarnacht ist da nicht viel zu sehen. Fliegen geht nicht, auch das habe ich schon erwähnt. Und dadurch, dass die Logistik immer effizienter, da funktioniert dann auch die Kooperation im Übrigen, war es natürlich einfacher, die Wissenschaftler nur saisonal dahin zu bringen und sie nicht auch überwintern lassen zu müssen. Der Daten- und Publikationsaustausch lief trotz des Abbruchs dieses Austauschprogramms ungebrochen weiter. Also in der Hinsicht gab es die Kooperation nach wie vor und mit der Perestroika lief dann auch wieder dieser personelle Austausch ganz anders. Ja, und damit zum Fazit. Für die individuellen Wissenschaftler war der Austausch ein Abenteuer und eine nie dagewesene Chance, andere Gemeinschaften kennenzulernen, unwidersprochen, und Freundschaften zu schließen, die trotz aller politischen Krisen Bestand hatten. Also für die Zirkulation wissenschaftlicher Erkenntnisse waren diese persönlichen Netzwerke von unschätzbarem Wert. Ja, dafür berichtet wirklich jede Quelle. Aber auch diese Geschichte transnationaler Kooperation ist ohne die staatliche Konkurrenz des Kalten Krieges nicht zu verstehen. Wissen zirkulierte in diesem Zusammenhang eben nur, weil es eine Entscheidung gab, diese Bewegung in Gang zu setzen. Und das waren in der Antarktis staatliche Wissenschaftsorganisationen, wie zum Beispiel militärische Institutionen oder diese Wissenschaftsakademien. Diese Organisationen, wie auch die einzelnen WissenschaftlerInnen, waren auf Unterstützung von, sag mal, zu Hause angewiesen und sie wollten letzten Endes wissenschaftlichen Erfolg immer auch nationalstaatlich verstanden wissen. Ja, Kooperation erscheint in diesem Licht als Mittel, die eigene Leistung in Zusammenarbeit mit anderen Konkurrenten grundlegend zu verbessern oder überhaupt erst zu ermöglichen. Für eine Wissenschaftsgeschichte der Antarktis ergibt sich daraus, dass die beteiligten AkteurInnen auf eine Verständigung mit den Rivalen angewiesen waren und entsprechend die Grenzen des Möglichen deutlich weiter öffnen mussten als irgend sonst auf der Welt. Das ging so lange, wie die Antarktis keinen direkten praktischen Nutzen versprach und auf politischer Ebene zumindest grundlegend eine Verständigung möglich war. Ein Ausdruck dessen, wie gravierend sich die Weltlage heute geändert hat, ist eben auch, dass selbst in den Konsultativrunden, also dem diplomatischen Forum der Antarktisstaaten, die Kommunikation seit Beginn des Ukraine-Krieges zunehmend scheitert. Also Russlands Delegationen wurden zum ersten Mal für ihre Politik offen verurteilt. Delegationen haben auch den Raum verlassen. Und im Gegenzug blockieren diese jetzt seitdem jede Maßnahme, die beispielsweise den Umweltschutz in der Antarktis fördern würde. Ja, stattdessen suchen jetzt russische Schiffe wieder verstärkt nach Bodenschätzen an der Küste. Und für Valeri Lukin beispielsweise, der ehemalige Leiter der russischen Antarktis-Expedition und selbst Teilnehmer an mehreren russisch-amerikanischen Forschungsprojekten, für den stand schon 2014 fest, dass Russlands Großmachtstatus auch von der Kontrolle der Antarktis und damit, wie er das nennt, der Lösung von Problemen für die gesamte Menschheit abhänge. Also trotz jahrzehntelanger Kooperation schottet man sich neuerdings auch am Südpol voneinander ab. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich über Kritik, Anmerkungen.
Das war der Europaforscher Elias Angele, der sein Promotionsprojekt vorgestellt hat zum Thema wissenschaftlicher Austausch in der Antarktis während des Kalten Krieges. Er hat diesen Vortrag gehalten am 27. Januar 2025 im Rahmen des Kolloquiums Osteuropäische Geschichte an der Universität Bremen.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Donnerstag und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.